Die englische Polizei hat 4 Männer und eine Frau wegen des Verdachts der Sklaverei festgenommen. So die Mitteilung vor kurzem auf einem Internetportal. Ihnen wird vorgeworfen, 24 Männer gegen deren Willen auf einem Campingplatz nördlich von London teils mehrere Jahre lang festgehalten und zur Arbeit gezwungen zu haben. Dem ersten Anschein nach wurden die 24 Männer zur Sklavenarbeit gezwungen. Es handelt sich wohl um Obdachlose aus England und Osteuropa, die mit falschen Versprechungen auf den Campingplatz gelockt wurden. Es wurden ihnen Arbeit, Verpflegung und ein Lohn von 80 Pfund am Tag in Aussicht gestellt. Tatsächlich aber mussten die Männer in alten Wohnwagen, Anhängern und zum Teil in Hundezwingern hausen. Es war laut Polizeiangaben dreckig und eingeengt. Sie wurden laut ersten Mitteilungen zur unentgeltlichen Arbeit gezwungen und erhielten nur sehr wenig zu essen. Mindestens einer der Männer soll bereits seit 15 Jahren hier festgehalten worden sein. Also man kann sich es kaum vorstellen, dass ein Bericht ist aus der heutigen Zeit. Es ist überhaupt für unsere westliche Gesellschaft sich schwer vorzustellen, dass es etwas Abscheulicheres gibt als die Sklaverei in sich. Wir in unserer Gesellschaft legen einen großen Wert auf persönliche Freiheit und Entscheidungsmöglichkeiten. Deswegen ist das so grausam, sowas zu lesen. In einem Zitat sagt der Schreiber Folgendes, der Schreiber eines Berichtes über diese Freiheit, über die Sklaverei: Die Wahrheit des Wortes Gottes steht immer im Gegensatz zur Gesellschaft und die Vorstellung, ein Sklave zu werden, ist gewiss keine Ausnahme. Also das Wort Gottes an mehreren Stellen spricht von einer gewissen Sklaverei, in die wir geraten oder kommen, seitdem wir Christen geworden sind. Und das steht in einem krassen Widerspruch zu der gesellschaftlichen Annahme, dass die Sklaverei abscheulich ist. Wenn wir die gute Nachricht des Evangeliums, so weiter das Zitat, wenn wir die gute Nachricht des Evangeliums also mit Hilfe der Beziehung zwischen Sklave und Herr präsentieren, steht das im Widerspruch zu allem, was unserer Kultur lieb und teuer ist. Eine solche Vorgehensweise ist provokativ und politisch unkorrekt. Aber genau so spricht die Bibel über die Nachfolge Christi. Das, was uns empört, was wir eher für ja total pervers fast halten, diesen Bericht über die Sklaverei, dass Menschen seit 15 Jahren einige zum Beispiel in Hundezwingern gehalten werden, das empört einen. Aber die Bibel spricht von uns als Christen, dass wir Sklaven Christi geworden sind. Das heißt, die Bibel spricht von der Sklaverei und das ist für die Gesellschaft heute total unakzeptabel. Um heute die Leute nicht abzuschrecken, um die Kirchen zu füllen, um die Bänke vollzukriegen in den Kirchen, leugnen viele Prediger, dass der Sünder eigentlich Buße tun muss und sich Jesus als seinem Meister unterwerfen muss, dass er ein Sklave werden muss, dass Jesus der Herr in seinem Leben werden muss. Man versucht es einfach auszuklammern, damit die Leute doch kommen, damit man sie nicht unnötig abschreckt. Und man präsentiert Christus als jemand, der gekommen ist, um uns Gesundheit, Glück und Reichtum zu gewähren. Das hören die Menschen heute gerne. Da kommen sie zu den Gottesdiensten, wenn ihnen etwas präsentiert wird, wenn Christus als jemand dargestellt wird, der ihre Bedürfnisse erfüllen wird. Man macht dadurch den Menschen zum Herrn und Jesus zum Diener. Gerade umgekehrt, was eigentlich sein muss. Die Bibel sagt aber, wir als Christen sind eigentlich Sklaven geblieben. Nur die Herrschaft in unserem Leben ist eine andere geworden. Erstmal, lass uns mal darüber Gedanken machen und feststellen, dass jeder Mensch unter einer Herrschaft steht.
Es gibt keinen Menschen, auch heute hier im Raum, der nicht unter einer Herrschaft steht. Martin Luther hat einmal Folgendes gesagt. Er sagt, jeder Mensch, oder er hat den Menschen mit einem berittenen Pferd verglichen. Er hat gesagt, der Mensch ist so also ein Wesen, das entweder vom Geist Gottes oder vom Satan geritten wird. Er sagt, jeder Mensch wird von jemandem geritten. Entweder ist es Satan in deinem Leben oder der Geist Gottes, Jesus Christus, ist in deinem Leben der Herr, der dich im Leben leitet. Ein Zitat, das ich mal aufgeschrieben habe, lautet folgendermaßen: Man ist nie frei von einem Herrn. Und die Nichtchristen, die meinen, sie wären frei, unterlegen einer Täuschung, die sich der Teufel ausgedacht und verbreitet hat. Die Menschen stehen nicht vor der Entscheidung, soll ich meine Freiheit behalten oder sie aufgeben und mich Gott beugen, sondern soll ich der Sünde dienen oder Gott? Die Herrschaft bleibt. Jeder von uns dient einem Herrn. Also die Entscheidung ist einfach, soll ich der Sünde dienen oder Gott? Jemanden dienen wie immer. Und Jesus sagt im Johannes-Evangelium, im 8. Kapitel, im Vers 34, folgende Worte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Die Elberfelder Übersetzung. Jeder, der Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Bis zu seiner Erlösung steht jeder Mensch unter der Herrschaft der Finsternis und der Sünde. Und wir sind Sklaven der Sünde gewesen, sagt die Bibel, die wir Christen geworden sind. Aber viele Menschen und vielleicht einige heute in unserem Raum, sie stehen unter dieser Herrschaft. Sie haben die Herrschaft noch nicht gewechselt in ihrem Leben. Um in vollem Maße zu verstehen, was es bedeutet, ein Sklave Christi, zum einem Sklave Christi gemacht worden zu sein, müssen wir unsere frühere Versklavung unter der Sünde verstehen erstmal. Der Ausmaß dessen, was es bedeutet, unter die Herrschaft Satan zu stehen. Das ist der nächste Gedanke, über den wir heute sprechen möchten. Das ist die grausame Herrschaft Satans. Wie gesagt, Jesus sagt, jeder, der die Sünde tut, der ist der Sünde Sklave. Ich weiß nicht, wer von euch schon öfters mal in Gefängnissen gewesen ist, diese jungen Männer gesehen hat, die Sklave der Sünde sind, die in den besten Jahren ihres Lebens hinter Gittern verbringen, gebunden sind an verschiedene Abhängigkeiten. Und mich bewegt es immer besonders, wenn ich in ein Frauengefängnis komme. Ein paar Mal dürfte ich in einem Frauengefängnis sein. Ein Männergefängnis in sich ist schon traurig genug. Aber ein Frauengefängnis ist besonders was Unnatürliches. Das passt absolut nicht zu einer Frau, hinter Gittern zu sein. Eine Frau, die ist anders als ein Mann. Und ich weiß, als wir in einem größeren Frauengefängnis in Moldawien waren und einen Gottesdienst da durchgeführt haben, habe ich beobachtet, wie eine junge Frau es geschafft hat, während dieser kurzen Zeit, vielleicht waren wir eine Stunde da, haben einen Gottesdienst durchgeführt. Sie hat es geschafft, dreimal in ihre Baracke da zu laufen, wo sie untergebracht sind, und sich dreimal umzuziehen. Während des Gottesdienstes. Sie ist jung, sie will hübsch sein. Sie will irgendwo genießen doch das Leben. Es ist doch normal für eine Frau, dass sie schön sein möchte. Und sie sitzt hinter Gittern. Keiner kann mehr sie irgendwo einschätzen, dass sie schön ist. Keiner kann es wirklich bewerten. Das ist, was Satan anbietet. Knechte Sünde, das sind die abgetriebenen Kinder. Das ist, was Satan anbietet. In Deutschland über 100.000 Abtreibungen, das ist die offizielle Statistik, jedes Jahr. Über 100.000. Wir empören uns irgendwo über einen Völkermord in Afrika und in unserem Land, das sich der Freiheit rühmt, werden über 100.000 Kinder jedes Jahr im Mutterleib getötet. Der Mutterleib ist mittlerweile hier in Deutschland der gefährlichste Platz geworden, wo die meisten ihr Leben verlieren, die meisten Menschen, die Kinder, wo sie Geborgenheit erleben müssen. Das ist der gefährlichste Platz geworden. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal erlebt hat, dieses Weinen der Mütter, der Eltern am Sarg ihrer drogenabhängigen Kinder. Das ist was Schreckliches. Ich dürfte einige Beerdigungen durchführen. Und du siehst, wie Satan das Leben ruiniert, ganze Familie. Die geschiedene Ehen, dieser Egoismus, wo ein Partner sagt, nein, ich vergebe nicht, ich bin nicht bereit, mich zu beugen. Das Schicksal der Kinder spielt keine Rolle. Das ist, was Satan will. Er will zerstören. Wir stehen unter seiner Herrschaft. Was wir in Beslan gesehen haben, wo Hunderte von Kindern und ihre auch Eltern natürlich, Großeltern ums Leben kamen, wo sie am Tag, an dem sie sich freuen sollten, zur Schule gingen. Das ist das Werk Satans. Das ist seine Herrschaft im Leben vieler Menschen. Und die Sünde ist der schlimmste und schrecklichste Herr, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und unter dieser Herrschaft stehen eigentlich alle Menschen, sobald sie in diese Welt kommen. Das Tragische dabei ist, der Satan gaukelt den Menschen vor, als wäre er frei. Sprechen Sie doch mit Menschen, die heute irgendwo nichts mit Gott zu tun haben wollen. Sie behaupten, sie sind frei. Ich habe selbst mal so gedacht. Ich dachte, als ich noch kein Christ war, die Christen, sie sind irgendwo eingeschränkt. Ich bin doch ein freier Mensch. Ich dachte, ein Christ muss ständig mit dem Gedanken rumlaufen, ich möchte auch so leben, vielleicht wie ich damals. Aber sie dürfen ja nicht. Was für eine Lüge, was für ein Irrtum. Und Römer 6, 16 sagt uns folgenderweise, sagt Apostel Paulus, wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, die richtige Übersetzung wäre, zu Sklaven macht, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorsam sein, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Also entweder sind wir Sklaven der Sünde, oder wir machen uns zu Sklaven Christi, zum Gehorsam in Gerechtigkeit. Wir haben keine andere Wahl dazwischen. Jeder, der die Sünde tut, ist die Sünde Sklave. Man merkt es, wenn Leute zum Glauben kommen, auch während dieser Reise bekehrte sich ein Mann, der 27 Jahre im Gefängnis hinter sich hatte. Seine Familie war dabei, die Frau, die Kinder haben geweint vor Freude. Und er sagte, mein größtes Problem wird es jetzt sein. Er hat gebetet, für ihn zu beten. Er heißt Sergej. Er sagte, ich habe 40 Jahre geraucht. Das wird mein größtes Problem sein, jetzt frei zu werden. Da bindet Satan. 40 Jahre rauchen. Versucht man davon frei zu kommen. Aber Jesus kommt und zerstört diese Banden. Der Satan ist ein unbarmherziger Herrscher, der die Leine, mit der wir festgebunden sind, die er in seinen Händen hält, mal länger lässt und wenn es dann im passenden Moment nötig ist, zieht er sie so fest an, dass wir nicht mehr wissen, wohin. Mit einem Bruder, mit dem wir unterwegs waren da, er hat mir mal erzählt, er kommt aus ganz kriminellen Kreisen, also hat eine gewisse Position gehabt da und er sagt, als wir uns mit meinem Freund, mit meinem Kumpel anfingen, Gedanken zu machen über die Bekehrung, sagt er, also wir wollten schon frei werden von dem Ganzen. Und dann eines Tages auf einmal hat mein Kumpel Selbstmord begangen. Dann zieht die Satan die Leine so fest und bittet dir einen scheinbaren Ausweg an. In diesem Fall war es der Selbstmord. Die Sünde belohnt ihre Diener immer mit dem Tod. Entweder schon mit dem frühzeitigen Tod in diesem Leben, aber auch mit dem ewigen Tod. Römer 6, 23, die Sünde sollt ist der Tod. Die ewige Trennung von Gott, das ist, was die Belohnung ist, wenn du unter der Herrschaft Satans stehst. Wir sind die Sünde dem Satan ausgeliefert. Und absolut, mit hundertprozentiger Sicherheit, sind wir Todeskandidaten. Die Menschen, unter der Herrschaft Satans stehen, werden natürlich mit ihm zusammen ins ewige Verderben gehen. Und obwohl die Sünde ihre Sklaven befriedigt und scheinbar Leben verspricht, ist ihr Lohn in Wirklichkeit genau das Gegenteil. Elend in diesem Leben und Verdammnis im zukünftigen Leben. Und weil jeder von uns in so einer absolut hoffnungslosen Lage ist, greift Gott ein und befreit uns von dieser Herrschaft. Und das hat Gott etwas gekostet. Und während der Vorbereitung zu diesem Thema wurde es mir neu bewusst, dass Gott unabhängig davon, wie fest wir gebunden waren in diesen Ketten Satans, für jeden von uns den gleichen Preis bezahlt hat. Wir hätten vielleicht gesagt, okay, der ist irgendwo besser und ist vielleicht würdiger, erkauft zu werden. Für den bezahle ich so und so viel. Der ist selber schuld, dass er in diese Lage gekommen ist. Für den werde ich nur die Hälfte bezahlen, vielleicht von dem, was der andere aus meiner Sicht verdient hätte. Aber Gott hat für jeden von uns, der hier im Raum ist, den gleichen Preis bezahlt. Es wurde mir so neu bewusst. Keiner von uns hat einen Sonderpreis bekommen, mehr oder weniger. Jeder von uns hat eine Schuld von Gott gegenüber und die musste beglichen werden. Und das war das Ziel seines Kommens, des Kommens Jesu. In Hebräer Kapitel 2, Verse 14 und 15 lesen wir Folgendes. Hebräer Kapitel 2, Verse 14 und 15. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte oder Sklaven sein mussten. Das war das Ziel seines Kommens. Er hat uns erlöst, die wir zur Sklaverei an der Leine Satans verdammt waren. Wir sind im Gegenteil zu den Sklaven der römischen Zeit, von der damals die Rede war, wo die Zuhörer oder die Leser von diesen Briefen erstmal gesehen haben, die Sklaverei war allgegenwärtig. Wir sind nicht mit vergänglichen Dingen erlöst, wie die Sklaven damals, sondern was ist der Preis für unsere Erlösung? Es ist nicht Silber und Gold, wie sagt Petrus sagt, ist der Preis für unsere Erlösung, sondern unsere Erlösung ist Jesus Christus selbst. Es ist ein gewaltiger Preis, der für dich und für mich, für unsere Freiheit bezahlt wurde. Und im Gegenteil zur damaligen römischen Sklavenmarkt erwählte uns Gott im vollen Bewusstsein unserer Schwachheit und Fehler. Je länger ich jetzt mit Jesus lebe, je öfter bin ich überrascht, dass Gott so treu zu mir steht. Obwohl ich so oft versage, dass er nie sagt, so, jetzt musst du es mal selbst ausbaden. Jetzt bist du selber schuld, dass du dir dieses eingebrockt hast. Gott ist so treu, dass ich immer zu ihm kommen kann und kann sagen, Gott, dieses Opfer vor 2000 Jahren ist ausreichend auch für dieses meine Versagen. Das überwältigt mich immer mehr. Ich hoffe, dass es uns alle bewegt, dass Gott mit unserer Schwachheit und mit unseren Fehlern so umgeht. Dass er nicht irgendwo mit dem Zeigenfinger rumgeht und sagt, so, jetzt reicht's. Jetzt gibt es keine Vergebung mehr, wie wir sehr oft gehandelt hätten mit Menschen. Jetzt habe ich die Nase voll. Damals wurden die Sklaven aufgrund ihrer persönlichen positiven Eigenschaften ausgesucht, zu der Zeit, als diese Briefe geschrieben wurden. Man hat auf dem Sklavenmarkt sich umgeschaut. Man ist gekommen, hat geschaut, da steht eine ganze Reihe von Männern, vielleicht auch Frauen. Und man hat geschaut und sich angesehen, vielleicht Männer, die kräftig waren, jung waren, die man richtig gebrauchen könnte, die gesund waren. Vielleicht haben wir es in einigen Filmen gesehen. Man hat sich die Zähne angeschaut, ob sie gesunde Zähne hätten, danach beurteilt oder intelligent vielleicht, wenn jemand ins Haus, in den Haushalt holen wollte, dann muss er intelligent sein. Was waren unsere Eigenschaften, als Gott uns auserwählt hat? Wir waren alle ja so intelligent, so liebevoll, oder? Also, wenn ich mich an die Zeit erinnere, wo Gott mich ausgesucht hat, mich angehalten hat auf meinem sündigen Lebensweg, dann war ich bestimmt nicht liebenswert. Ich war ein Feind Gottes, der sein Kreuz mit Füßen getreten hat. Gott hat mich angehalten, nicht nach meinen Werten. In uns hat Gott eigentlich ganz was anderes gesehen als damals bei den Leuten auf dem Sklavenmarkt. 1. Korinther Kapitel 1, Verse 26 und 27 beschreiben unseren Zustand bei der Erlösung, wie wir waren. Hier sagt Paulus: Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise sind nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Was schwach ist in den Augen der Welt? Gott ist ganz anders. Er sucht seine Diener, sein Eigentum nach ganz anderen Kriterien aus und bezahlt den gleichen Preis wie für den besten Sklaven, den er sich kaufen würde. Der Preis ist gewaltig, der Tod seines Sohnes, für jeden von uns, egal wie gebildet oder nicht gebildet du bist, egal in welchem Alter du zu Jesus gekommen bist, der Preis ist der gleiche. Seine Gnade erwählte uns zum Heil und errettete uns nicht, weil wir so liebenswert waren und Gutes, viel Gutes an uns hatten. Römer Kapitel 9 betont die Souveränität Gottes bei der Erwählung. Wenn ich das lese, kann ich nur staunen. Ich habe eine Geschichte gelesen, wo eine Frau, nachdem sie im 9. Kapitel das gelesen hat, die Verse 11 bis 13, ich lese mal diese Verse, Kapitel 9, Verse 11 bis 13, wo Paulus schreibt: Ehe die Kinder geboren waren, hier geht es um Esau, um Jakob und Esau, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bleibe und seine freie Wahl nicht aus Verdiensten der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenen zu ihr gesagt: Der Ältere soll dienstbar werden den Jüngeren, wie geschrieben steht: Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Und ich habe gelesen, dass zum bekanntesten Prediger, wahrscheinlich der letzten Jahrhunderte, zum Charles Spurgeon, eine Frau, eine Schwester gekommen ist nach dem Gottesdienst, hat gesagt: Ich habe Probleme mit diesen Versen. Wie könnte Gott jemanden hassen, so wie hier steht geschrieben, noch ohne dass er überhaupt etwas an seinen Werken gesehen hat? Und Spurgeon hat eine ganz interessante Antwort gegeben. Gnädige Frau, sagte er, gnädige Frau, ich kann das Zweite noch weniger verstehen. Jakob habe ich geliebt. Er sagt, es könnte sein, dass ich ein Fragezeichen habe über die erste Aussage, Esau habe ich gehasst oder hinten angestellt, würde die wahrscheinlich die korrektere Übersetzung sein. Aber Spurgeon sagt, ich habe noch mehr Probleme mit der Aussage, Jakob habe ich geliebt, weil dieser Mann verstanden hat, was er in sich, in seinem sündigen Herzen trägt und hat gestaunt, dass Gott ihn geliebt hat. Genauso wie jeder von uns eigentlich darüber staunen muss. Waren wir wirklich so liebenswert, dass Gott bei uns stehen geblieben ist? Jemand hat mal so schön gesagt, wir sollen uns nicht darüber wundern, dass Gott an einigen Menschen vorbeigeht mit seiner Gnade, sondern darüber staunen, dass er bei uns stehen geblieben ist. Meine Lieben, das ist die Frage. Nicht irgendwo grübeln, warum der nicht oder der. Die Frage ist, Gott, warum bist du bei mir stehen geblieben? Warum hast du für mich so einen Preis bezahlt? Ich bin es doch nicht würdig. Das führt uns in Anbetung. Das ist Anbetung, das Verständnis, Gott, wie könntest du bei mir stehen bleiben? Und die Folge dessen, dass Gott bei uns stehen geblieben ist, uns angesprochen, uns wiedergeboren hat, ist folgende: Wir sind nicht nur von der schrecklichen Herrschaft Satans befreit worden, sondern auch von den Konsequenzen der Sünde, vom ewigen Zorn Gottes. Wir sind keine Todeskandidaten mehr. Noch mehr, Römer 6, 23, ich genieße diesen Vers, weil in einem Vers so viel hineingepackt worden ist. Einmal die Vergangenheit und die Zukunft eines Christen. Denn die Sünde sollt, ist der Tod. Das ist, was uns zustand nach der Gerechtigkeit, nach der viele schreien. Die Sünde sollt, ist der Tod. Das, was wir verdient haben. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir sind keine Todeskandidaten mehr. Manche sagen, das Kreuz ist ein Beweis dessen, wie wertvoll der Mensch ist. Es gibt so eine Meinung. So wertvoll ist der Mensch, dass Gott am Kreuz gestorben ist. Aber die folgende Aussage gefällt mir viel besser. In der Wirklichkeit aber ist das Kreuz der Beweis dessen, wie verdorben der Mensch ist. Dass Gott keine andere Möglichkeit hatte, uns aus diesem Dreck zu erretten, als seinen Sohn zu geben. So wertvoll waren wir nicht. Wir waren Versager. Wir wollten nichts von Gott wissen. Wir waren nicht geachtete Leute irgendwo. Wir waren Sünder in den Augen Gottes, eindeutig. Und deswegen ist das Kreuz der Beweis dessen, wie verdorben wir waren. Und als Sklaven Satans sind wir teuer erkauft und jetzt sind wir einem anderen Herrn gehörig. Aus einer schrecklichen Herrschaft und einer guten Herrschaft gekommen. Das ist der letzte Gedanke. Als Sklaven Christi haben wir für alle Ewigkeit einen guten Herrn. Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ein Sklave Jesu Christi zu sein, das ist die wirkliche oder die wahre Freiheit. Und Gottes Geschehen der Erlösung befreit uns zum einen von der Unterdrückung der Sünde, von der Unterdrückung. Die Leine ist nicht mehr da, ich bin nicht mehr gebunden. Die Leine, an der Satan mich zu beliebiger Zeit an sich heranziehen kann, festbinden, wenn er es für richtig hält. Wie oft sind Menschen, die gedacht haben, von einer Bindung frei zu sein, in schwierigen Momenten ihres Lebens zurückgefallen, vielleicht in noch viel schlimmere Bindungen. Immer wieder erlebe ich solche Zeugnisse. Von Menschen, die vielleicht an Alkohol gebunden waren und dann, wenn es schwierig wird in ihrem Leben, entweder noch viel schlimmer anfangen zu trinken oder vielleicht mit anderen Bindungen zu kämpfen haben. Die Leine ist nicht mehr da. Wir sind nicht mehr dem Satan etwas schuldig. Wir sind von der Macht der Sünde befreit. Ich muss nicht mehr sündigen. Es passiert schon mal, aber ich bin nicht mehr gezwungen zu sündigen. Die Macht der Sünde ist nicht mehr da. Und ich bin auch, und das ist das Herrliche, von der Konsequenz der Sünde befreit. Der Lohn für meinen Wandel ist nicht mehr der ewige Tod. Die Strafe hat schon jemand anderer getragen. Geschwister, und es wird ein Tag kommen, wo wir auch von der Gegenwart der Sünde befreit werden, wo wir nicht mehr zu kämpfen haben werden gegen unsere bösen Gedanken, gegen unsere Zunge, was wir alles anrichten vielleicht mit unserer Zunge. Aber um das zu verwirklichen in unserem Leben, muss erstmal Jesus unser Herr werden. Wir müssen uns erstmal als Sklaven, als Knechte ihm zur Verfügung stellen. In Matthäus 7 sagt Jesus selbst folgende Worte in der Bergpredigt, im Kapitel 7, Verse 21 bis 23, sagt Jesus, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Nicht alle Menschen, die behaupten, Christen zu sein, den Herrn zu kennen, kennen ihn wirklich. Dein Leben zeigt ganz deutlich, ob du diesen Jesus als Herrn im Leben angenommen hast. Ich habe diese Tage mit jemandem gesprochen, der aus einem gläubigen Hintergrund kommt. Er kennt eigentlich vieles oder alles würde ich vielleicht nicht sagen, aber er kennt das Evangelium, die frohe Botschaft. Und er sagt, ich bin nicht bereit, die und die Dinge aufzugeben. Er sagt, ich habe mich versucht zu bekehren, es klappt aber nicht. Gleichzeitig sind ein paar Dinge, die er nicht bereit ist aufzugeben. Und ich habe gesagt, solange du nicht bereit bist, Jesus als Herr, als Herrscher im Leben anzunehmen, dich als Sklave ihm zur Verfügung zu stellen, wirst du dich nicht bekehren können. Nicht alle, die sagen, Herr, Herr, gehören zu Jesus. Eine echte Bekehrung zeichnet sich immer durch die Furcht der Buße und die Furcht des Geistes aus. Hebräer Kapitel 5, Vers 9 zeigt uns das auf. Hebräer Kapitel 5, Vers 9, da sagt der Schreiber folgende Worte: Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Für wen ist Jesus der Urheber des ewigen Heils geworden? Für alle, die ihm gehorsam sind, die ihr Leben Jesus zur Verfügung gestellt haben. Was für ein Irrtum zu sagen, ich habe mich bekehrt, aber ich möchte selbst bestimmen, was in meinem Leben vorgeht. Geht nicht. Jesus wird sich nie darauf einlassen. Sonst ist er nicht für dich der Urheber des ewigen Heils geworden, weil du ihm nicht gehorsam geworden bist. Deswegen können sich viele Menschen nicht bekehren. Wir können natürlich hier die Latte runtersetzen und von der Kanzel sagen, nehmt es nicht so ernst. Das sind die von gestern, die das behaupten, dass man Jesus gehorsam sein muss in allen Dingen. Hauptsache, ihr kommt zur Kirche. Hauptsache, ihr seid irgendwo dabei. Geht nicht, Geschwister. Gott sei Dank, dass wir noch nicht so weit gekommen sind. Ich hoffe so sehr, dass wir diese Latte nicht runtersetzen, dass wir so klar und deutlich, wie es nur geht, aus dem Wort Gottes weitergeben. Ein Glaubensbekenntnis, das nicht in einem gerechten Lebenswandel zum Ausdruck kommt, ist ein toter Glaube, von dem Jakobus spricht. Jakobus redet darüber, über diesen toten Glauben, der keine Substanz hat. Jakobus, Kapitel 2, Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Wir fragen uns, was ist los? Da ist jemand getauft, 1, 2, 3, 4 Jahre, man sieht gar nichts. Keine Bewegung. Dann ist das ein toter Glaube. Lass uns doch nicht einander betrügen. Das ist, was die Bibel sagt. Ich bin so froh, dass wir viel mehr positive Beispiele haben, wo man sieht, es ist was anderes. Und Jakobus geht noch weiter und Vers 19 sagt er, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran. Der Teufel glauben es auch und zittern. Auch Satan weiß es, dass das Gott ist. Satan hat viel mehr Wissen, als wir uns vorstellen können. Aber trotzdem ist er ein Gegner Gottes. Deswegen, wir müssen uns entscheiden, Sklaven Christi zu werden. Vielleicht eine neue Entscheidung treffen, auch als Christen, sagen, ich bin meine Zeit lang als Christ eigene Wege gegangen, eigenständig gehandelt, aber ein Sklave hat keinen eigenen Willen. Er tut nur den Willen seines Herrn. Ich habe hier ein Zitat von einem schottischen Pastor, Alexander McLaren, er war ein Zeitgenosse Spurgeons. Er schreibt Folgendes und ich möchte ein paar Kommentare einfach zu diesem Zitat mit reinnehmen. Also er schreibt, die wahre Stellung eines Mannes ist es, ein Sklave Christi zu sein. Absolute Unterordnung, bedienungsloser Gehorsam seitens des Sklaven und anderes ist ja unvorstellbar, dass ein Sklave nicht gehorsam sein kann. Und dann sagt er weiter, und auf der Seite des Herrn völliges Eigentum, das Recht auf Leben und Tod, das heißt, ein Sklave, der Herrscher im Leben eines Sklaven, dem ihm gehört, der hat das Recht auf Leben und Tod. Gott bestimmt unser Leben und unser Tod. Gott hat das Sagen, nicht wir. Nicht wir bestimmen, wie lange wir leben oder wie wir leben. Ob wir ein gutes oder schlechtes Leben haben. Vielleicht ist einer 80 Jahre kerngesund gewesen. Dann kann man nur dankbar sein. Aber vielleicht gehst du schon länger durch eine Tiefe im Leben. Deine Kinder machen dir viel Sorgen. Deine Gesundheit macht nicht mit. In die Ehe vielleicht ist das nicht so, wie du dir das vorstellst. Dann ist es das Recht, Jesu dich durch diese Schwierigkeiten durchzuführen. Er hat ein Ziel damit. Du bist sein Eigentum als Christ. Er verfügt über dich. So wie wir verfügen über bestimmte Dinge, die wir als Bürger dieses Landes uns aneignen dürfen, ob es unsere Häuser sind vielleicht, ein Eigentum oder das Auto, das gehört mir. Ich bestimme, was ich in meinem Haus mache. Das ist mein Recht, weil es mir gehört. Genauso gehören wir Jesus. Jesus, wir sind das Eigentum Jesu. Und er hat das Recht, zu erwarten, dass wir die Befehle ohne jegliche Begründung erfüllen. Er kann sie erteilen, ein Befehl. Weiter das Zitat. Das Recht, er hat das Recht zu erwarten, dass diese Befehle schnell, ohne Zögern, absolut genau und vollständig ausgeführt werden. Ich habe mich an Abraham erinnert, als Gott zu Abraham sagte, nimm deinen einzigen Sohn, Isaak, und geh und opfere ihn auf dem Berg sowieso. Abraham steht da, sage ich mit eigenen Worten, stand früh am Morgen auf, nahm seinen Sohn, nahm seinen Knecht und ging los. Schnell ohne Zögern. Deswegen nennt die Bibel Abraham als jemand, der als Freund Gottes da ist, als jemand, dem Gott so viel anvertraut hat. Er hat die Befehle Gottes so ausgeführt, wie sie ihm erteilt wurden. Weiter schreibt der Alexander McLaren, gesegnet ist der Mann, der das gelernt hat und der sie als höchste Ebene und als Sicherheit seines Lebens akzeptiert hat, diese Autorität meint er. Denn Brüder, eine solche Unterordnung, absolut und bedingungslos, das Aufgehen meines Willen in seinem Willen, ist das Geheimnis von allem, was den Menschen schön und groß und glücklich macht. Was für eine Lüge Satans, uns einzuflüstern zu wollen, wenn ich eigene Wege gehe, werde ich glücklich. Dann wird es mir gut gehen. Nur wenn wir uns so Gott unterordnen können, werden wir schön und groß und glücklich sein. Wird es uns gut gehen. Ein Sklave Christi zu sein, ist der größte vorstellbare Segen. Unser früherer Herr, der Satan, ist ein schrecklicher Herrscher. Wir haben es gesehen, diese Bilder von Beslan, wo wir mitgeweint haben, wo wir gesehen haben, was der Satan im Leben eines Menschen anrichten kann. Oder eine Gruppe von Menschen, die geblendet sind durch den Hass. Das ist, was Satan befriedigt. Das ist, was er will. Morden, er ist gekommen mit diesem Ziel. Jesus sagt, ich biete euch das Leben in Fülle an. Er ist nicht nur ein freundlicher und gütiger Herr, sondern auch der Gott des Universums. Er hat ein vollkommenes Wesen, eine unendliche Liebe. Alles steht in seiner Macht. Wir haben einen neuen Herrscher als Christen, der alles in seiner Hand hält. Vor kurzem habe ich eine Predigt gehört von Benedikt Peters, der sagt, was ist das für ein Irrtum, wenn wir irgendwo uns einflüstern lassen, den Gedanke, dass Gott uns etwas vorenthält. Viele Christen glauben ja, also Gott hält ihm etwas vor, er gibt ihm etwas nicht, was Fleisch für ihn gut wäre. Wenn er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, das Beste aller Besten gegeben hat, wie können wir auf diesen Gedanken kommen, dass Gott uns etwas nicht geben wird, was für uns gut wäre? Das ist das total, total unlogisch. Wenn Gott schon seinen Sohn gegeben hat, dann wird er uns immer das Beste geben. Und wenn du zurzeit vielleicht durch irgendwelche Schwierigkeiten gehst, dann hat dieser weise Vater im Himmel einen Plan, einen Erziehungsplan mit dir, mit uns. Er schenkt uns immer das Beste. Er will immer, dass wir glücklich sind. Auch im hohen Alter. Vielleicht, wenn wir auch etwas älter werden. Wir haben es gerade gesehen im Beispiel von Goldina und Valeri, die wir heute vorgestellt haben. Gott möchte uns Freude schenken, immer, auch im Irdischen. Aber er möchte, dass wir es nach seinem Plan tun. Und wir sind so geneigt, das in unsere Hand zu nehmen. Ich bin doch kein Sklave. Das widerspricht unserer Natur. Im alten Rom ging das Leben oder hing das Leben als Sklave vom Charakter seines Herrn ab. Das war der Grund, ob es dem Sklaven gut oder schlecht ging. Es hing davon ab, was für einen Herrn er erwischt hatte, was für einen Herrn ihn gekauft hat. Der Sklave eines guten Herrn, er könnte damit rechnen, dass dieser Herr für ihn Gott gut sorgen würde und er dadurch ein sicheres und friedliches Leben führen könnte. Wenn du einen richtigen Herr in deinem Leben hattest damals als Sklave, ging es dir relativ gut. So wie die böse Eigentümer ihren Sklaven das Leben oft unerträglich machten, konnte ein gütiger Herr die Situation für die Menschen in seinem Haushalt angenehm und sogar begehrenswert machen. Menschen, die vielleicht frei waren, die haben gesehen, diesem Sklaven geht es im Haus von diesem Herrn so gut. Am liebsten würde ich auch sein Leben haben. Für ihn wurde gesorgt. Dass unser Gott ein guter Besitzer ist und für seine Sklaven, das ist absolut fest und beruhigend für uns. Er kümmert sich um uns in jeder Lebensphase und wir brauchen uns, wie die Bibel sagt, Philipper Kapitel 4, Vers 6, wir brauchen uns, um nicht zu fürchten. Egal in welcher Lebensphase du bist, ob als junger Mensch vielleicht bei der Auswahl des Partners, wenn du Gott vertraust, gibt Gott dir das Richtige, weil er so bemüht ist um dich, weil er ein guter Herr ist. Wenn du dich ihm zur Verfügung stellst, auch in jeder Frage deines Lebens, kriegst du das Beste. Römer 8, 28, dieser bekannte Vers, den wir oft zitieren, aber wenn es darauf ankommt, nicht immer so ausleben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Bist du davon überzeugt, dass es wirklich so ist? Wenn du dich als Sklave Gott zur Verfügung stellst, dass Gott dir immer das Beste geben wird. Hebräer 13, Verse 5 bis 6. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer und ich will mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir tun? Das ist das, was ein Sklave sagt. Ich habe einen wunderbaren Herr, der wird mich beschützen. Ich bin absolut sicher in seinen Händen. Das wusste David, als er den Psalm 23 geschrieben hat. David war ein Sklave Gottes. Absolut. Absolut. Obwohl er einige Male tief gefallen ist, aber tief in seinem Herzen war er ein Sklave Gottes. Wenn wir sein Leben betrachten, mit allen natürlich Tiefen und Höhen, seine Psalmen betrachten, er hat diese Ehrfurcht vor Gott. Der Herr war sein Hirte, wie er sagt, im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er vertraute Gott. Und diese Verheißungen von Schutz und Fürsorge bringen uns dann den Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Ich denke, das ist der Grund, warum einige Christen keinen Frieden im Herzen haben. Sie gehen eigene Wege. Sie sind nicht die Sklaven. Und wir kämpfen mit den Umständen und begreifen nicht, dass die einzige Lösung, die richtige Lösung, die wahre Lösung ist, erneut sich unter die Herrschaft Gottes zu stellen in allen Fragen unseres Lebens. Und es ist ein großes Privileg, im Dienst des Königs des Universums zu stehen, als Sklave. Ich schäme mich nicht dieses Wortes, Sklave Christi zu sein. Ich würde mich schämen zu sagen, ich bin immer noch ein Sklave Satans. Wenn du nicht ein Sklave Christi bist, bist du es. Das sagt die Bibel. Aber ein Sklave Christi zu sein, ist ein Riesenvorrecht. Jemand hat mal gesagt, wehe uns, wenn wir in diesem Leben den Dienst an einem Königshof für ein großes Privileg halten und den Dienst für den Herrn aller Herren als ein Opfer sehen. Meine Lieben, wie glücklich würden wir sein, wenn wir heute einen Platz irgendwo am Dienst des Königs hätten, ständig bei ihm sein dürften. Das wäre für viele ein großes Privileg. Aber wir dürfen dem Herrn aller Herren dienen. Und damals, zu der neuntestamentlichen Zeit, beruhte der soziale Status eines Sklaven auf dem sozialen Status seines Herrn. Wie er der Herr war, so wurde auch der Sklave angesehen. Ein Sklave eines einflussreichen und geachteten Herrn zu sein, war schon an sich eine angesehene Position. Und das wussten die römischen Sklaven. Und sie haben auf ihren Grabsteinen, als sie beerdigt wurden, sogar die Namen ihres Herrn eingravieren lassen. Sklave vom Herrn sowieso. Das war ihr Ruf, das war ihre Stellung. Und das wurde als Ehre angesehen, der Sklave einer prominenten Person zu sein. Und wie viel mehr ist es eine Ehre, ein Sklave Christi zu sein. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und wir als Gläubige haben keine eigene Ehre. Wir haben keine eigene Ehre, weder du noch ich. Aber weil wir zu Jesus gehören, haben wir eine unvorstellbar hohe Stellung in ihm, weil wir seine Sklaven sind. Satan versucht uns immer wieder eine eigene Position irgendwo anzubieten. Das hat er ja schon versucht. Bei wem? Bei den ersten Menschen, bei Adam und Eva. Schaut, ihr werdet sein wie Gott. Ihr könnt einen Wert in euch haben ohne Gott. Und mit dem Gleichen geht er heute vor. Zu dir und zu mir kommt er als Kinder Gottes und sagt, guck mal, bau dir was im Leben auf. Du musst nicht immer penibel drauf achten, vielleicht was Gott von dir erwartet. Das ist seine Stimme, nichts Neues. Paulus sagt im 1. Korinther 1, 31, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wir sind Sklaven des ewigen Königs und werden im Glanz seiner Herrlichkeit Loblieder eines Tages singen. Wir werden zu unserem Herrn kommen, als Sklaven, die verstehen, ich bin eigentlich nicht würdig. Ich war auch nichts wert, Gott, als du mich erwählt hast. Und die Bibel sagt noch mehr in Offenbarung Kapitel 22, wir werden als seine Sklaven am Ende, im letzten Kapitel dieses Buches, die Bibel lesen, wir werden als seine Sklaven, wenn wir vor ihm stehen, wird auf unser Stirn sein Name geschrieben sein. Das ist unser Herr. Kapitel 22, Verse 3 bis 4. Und er wird nichts Verfluchtes, und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen, seine Sklaven werden ihm dienen. Und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Wir werden da endgültig verstehen, wir sind seine Sklaven. Nichts Würdiges ist an uns. Ich hoffe, dass diese Erkenntnis früher kommt. Und dann wird unser Leben auf einmal anders sein. Wir werden mit den Gläubigen aller Zeiten staunen, dass der Herr uns trotz unserer Schwachheit und Fehler ausgewählt hat. Weil wir alle Versager sind von Natur aus. Und es gibt keine größere Ehre, als in der Gesellschaft des Königs zu sein. Also die Überschrift, erkauft von der Sklaverei die Sünde und unter die Gnade versklavt, die passt zu diesem Gedanken. Erkauft von der Sklaverei die Sünde und unter die Gnade wiederum versklavt. Aber einen guten Herrn haben wir seit dem Tag unserer Bekehrung. Mit einem Zitat von Spurgeon möchte ich schließen. Er schreibt Folgendes. An diesem Tag wird der Herr die Seinen reich belohnen für alles, was sie getan haben. Er meint den Tag, an dem wir vor ihm stehen werden. Nicht, dass sie einen Lohn verdient hätten, denn zuerst schenkte Gott ihnen Gnade, gute Werke zu vollbringen, und dann nahm er ihre gute Werke als Beweis eines erneuerten Herzens und gab ihnen einen Lohn für das, was sie getan hatten. Ich lese es nochmal. Nicht, dass sie einen Lohn verdient hätten, denn zuerst schenkte Gott ihnen Gnade, gute Werke zu vollbringen. Und dann nahm er diese gute Werke als Beweis eines erneuerten Herzens und gab ihnen einen Lohn für das, was sie getan hatten. Ich finde es so gut, dass hier kein Grund mehr bleibt zum Rühmen. Und weiter schreibt Spurgeon, oh wie herrlich wird es sein, ihn sagen zu hören, recht, du so guter und treuer Knecht, und festzustellen, dass du für Christus gearbeitet hast, obwohl es keiner wusste, festzustellen, dass Christus alles verzeichnet hat. Wenn du, der du dem Herrn gedient hast und nicht dafür anerkannt wurdest, auf einmal siehst, dass der Herr Jesus die Spreu vom Weizen getrennt hat und du weißt, dass du eines seiner kostbaren Kinder warst. Wie wunderbar wird es dann für dich sein, wenn er zu dir sagt, geh ein zu deines Herrn Freude. Also, es ist wunderbar, ein Sklave Christi zu sein. Es erfordert aber immer wieder, sogar täglich, unsere Erscheinung. Willst du es? Nur dann kannst du diesen Lob eines Tages aus dem Munde des Herrn empfangen. Geh ein zu deines Herrn Freude. Geschwister, lass uns Entscheidungen treffen, persönlich für uns, nicht für andere, sondern für uns. Ich möchte erneut mich entscheiden, ein Sklave dieses Gutes Herrn zu sein. Ich möchte für ihn leben, denn bald, sehr bald, werden wir vor ihm stehen und dann werden wir gelobt werden. Ich hoffe so sehr, als Gemeinde, alle. Jesus wird sagen, es ist eine wunderbare Gemeinde, wo meine Kinder mich als Herrn anerkannt haben, wo sie meine Sklave waren. In deinem persönlichen Leben muss aber was geschehen. Da muss neue Entscheidung getroffen werden. Ich bin ein Sklave, Herr. Und ein Sklave tut nur das, was der Herr von ihm erwartet. Gott segne uns dabei. Wir wollen noch gemeinsam beten. Lass uns aufstehen.